Ja, halli, hallo und herzlich willkommen, servus, moin, moin, zusammen da draußen zu einer neuen Folge von
Oh, das ist mega ungewohnt.
Das ist super strange. Ja, ihr müsst wissen, wir betreten hier neue Ufer, sag mal so, ich glaube schon.
Ja, Neuland. Also für uns ist das hier jetzt gerade tatsächlich in dieser Kombination Neuland, denn Chris und ich sind heute, glaube ich, das erste Mal nicht nebeneinander sitzend, wo wir hier aufnehmen.
Genau, also nicht nur, dass es keine Pizza und kein Bier gibt.
Stimmt, das ist das Traurigste eigentlich.
Ja, absolut.
Nee, genau, sondern wir sind diesmal auch tatsächlich räumlich getrennt. Ich bin bei mir und Chris ist bei sich. Und warum? Ach ja, genau, stimmt, weil deine Freundin nämlich so ein bisschen Hüstelei hatte und wir haben gesagt, wir gehen einfach auf Nummer sicher und wir stecken uns da nicht gegenseitig an, dann nehmen wir einfach heute mal von zu Hause auf.
Genau, ja. Ist mittlerweile zwar wieder fit, aber hat jetzt irgendwie vom ganzen Timing und so, haben wir es jetzt so geplant und das läuft. Deshalb was Neues, ja. Genau so. Ey, wir haben schon auch richtig lange nicht gequatscht zusammen.
Ja, ey, das ist richtig schlimm. Ich habe vorhin, als ich auf dem Balkon stand und eine geraucht habe und so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ey, verdammt nochmal. Das ist jetzt schon locker ein, wenn nicht sogar 2 Monate her, wo wir gequatscht haben, mal im Podcast-Format.
Also auch für alle so, ne, wir haben keine Beziehungskrise oder so. Wir sind nach wie vor ein Herz, eine Seele. Es ist alles gut.
Das ist richtig. Nach wie vor darf ich mir von meiner Freundin anhören, warum nennst du ihn Hase? Ich heiße auch Hase.
Tja. Ach, schön.
Aber ja. Berechtigterweise. Aber apropos, meine Güte, ey, das geht ja schon wieder gut los.
Das ist, weil das Bier zum Montagabend
fehlt. Ey, wirklich, das glaube ich auch so langsam. So, aber apropos neue Ländereien betreten oder neuen Untergrund betreten. Heute geht es ja auch so ein bisschen darum, was ist so in der Zwischenzeit passiert auf der einen Seite, was ist Neues hinzugekommen. Und allgemein so ein bisschen Update, Neuigkeiten und das ist so ein bisschen Input für heute. Also letztlich werden wir wahrscheinlich eh über ganz andere Themen sprechen, wie wir gerade eben abgesprochen haben.
Aber genau, das wird also schon irgendwie passend. Quasi was Neues, aber auch so ein Stückchen Back to the Roots. Einfach, das gibt eine schöne Stunde Laberei, natürlich rund ums Zweirad, ganz klar. Aber wir haben heute nicht so richtig konkret ein Thema oder so, sondern wollen einfach mal schön schnacken, Spaß haben und nehmen euch da einfach mal mit.
Ey, was mir dazu gerade einfällt, ich habe die heute weggeräumt, wo ist sie denn? Ah, die Box steht hinter mir. Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir ganz zum Anfang diese Box hatten, wo wir immer Fragen reingeworfen haben?
Stimmt.
Oh, die steht jetzt gerade hinter mir. Soll ich die mal holen und dann und mit der Frage fangen wir dann erstmal überhaupt an?
Ey, komm, das machen wir, wenn du die da hast. Und das ist übrigens jetzt, nachdem wir, ich glaube, damals immer aufgerufen haben, Leute, schickt uns Themen für die Bowl. Haben wir nie Themen bekommen. Also für alle, die Folgen gar nicht gehört haben, wir haben so eine Box und da schmeißen wir einfach Themen rein und dann ziehen wir die und dann reden wir über das Thema völlig so unvorbereitet quasi. Und
das war zumindest der Ursprungsgedanke.
Das war der Ursprungsgedanke, genau. Also wenn ihr
bis
jetzt...
Bis ich die Box immer wieder vergessen habe.
Ach Gott, ey. Und, aber wenn ihr Bock habt oder das cool findet, dann könnten wir das jetzt wiederbeleben. Wir glauben an euch.
Ja, mega geile Idee, auf jeden Fall. Ihr könnt uns eure Fragen bei Instagram stellen oder für die Leute außer Bears Bubbles, schreibt es gerne in Discord rein oder ähnliches. Ihr kriegt uns auf jeden Fall.
Oder einfach so Themen, wo er sagt, dass da wäre es mal gut, wenn sich die zwei Clowns da mal drüber unterhalten.
Ja, ein Thema haben wir ja heute, das tatsächlich aus der Community kam. Liebe Grüße an Sabrina an der Stelle. Genau, weil wir klären heute auch das Thema, warum wir keinen Bock auf Reisen haben momentan.
Genau.
Auf dem Moped.
Ja.
So,
ja,
ich hole mal kurz die Box, also warte kurz.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht versuche ich einfach mal charmant zu überbrücken, so völlig out of the box.
Ich habe gedacht, du würdest jetzt pfeifen oder sowas. Nämlich schon wieder da.
Ah, du warst schnell. Ja gut, aber ganz ehrlich, mir wäre gerade auch nichts eingefallen. Ich hätte jetzt einfach nur irgendeinen schlechten Witz erzählt.
Gut, ich ziehe hier mal was raus.
Ja,
ne?
Ich mach Trommel. Drrrrt, ding.
Alter, deine Sauklaue, ne?
Und ich bin
gut. Die besten Motorradfilme und danach steht irgendwas mit down oder dumm. Dann. Also auf jeden Fall die besten Motorradfilme, Punkt. Was ist für dich so die Frage aufgliedern, dass dein liebster Motorradfilm und dein erster Motorradfilm, sofern du dich noch daran erinnerst.
Also mein erster so wirklicher Motorradfilm, den ich so gehypt habe, war halt eher die Serie, das war Long Way Round.
Ah, krass, echt? Das war.
Nein, dein Quatsch stimmt gar nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Und zwar gab es so, das war so das Knight Rider-Zeitalter-Dings, gab es eine Serie mit einem Motorrad. Ich glaube, es hieß Chassis, das Supermotorrad so irgendwie.
Yo, dieses, was fliegen konnte und sowas?
Ja, irgendwie sowas. Ich muss da mal suchen, ob's das gibt. Also richtig trashig war das eigentlich.
Ey, geil.
Und ich habe irgendwie, glaube ich, auch nur ganz wenig Folgen. Da vielleicht gibt's auch gar nicht so viel. Ich habe keine Ahnung. Aber das war so das erste Ding und dieses Chassis, das Supermotorrad. Und bis heute bilde ich mir übrigens ein, dass dieses Motorrad eine Dominator war. Ich glaube nicht, dass es war, aber ich möchte, dass es eine war.
Nee, das war's, glaube ich, nicht. Aber ey, mega lustig. Und ich habe meinen Film auch gerade wieder gefunden. Meine erste richtige Begegnung mit Motocross war das. Nee, Supercross. Im Film, der mir auch extrem hängen geblieben ist. Und das ist auch der Film, der heißt nämlich Supercross.
Ach, geil,
Und die Story, also es ist wirklich so geil. Die haben da eine richtig geile Story auch zu reingemacht. Ich lese sie mal kurz vor. Casey und Tripp sind Brüder, die sich fest vorgenommen haben, in der Welt des Supercross-Rennens zu reüssieren, keine Ahnung, was das heißen soll, dafür nehmen sie alle Härten in Kauf und dass sie selbst zu erbittert Konkurrenten auf dem Parcours werden, weil der vorsichtigere Casey eine Sponsorenschaft einer großen Firma akzeptiert. Der verwegene Tripp zieht sein Ding alleine durch und wird bei einem Unfall um Karriere und Gesundheit gebracht. In diesem Moment steht Casey dem Bruder bei.
Alter Schwede, er ist ja hochdramatisch, ey.
Ja, eine 4,3 von 10 möglichen Punkten bei IMDb. Aber wirklich original, also der Film ist für mich echt Nostalgie pur. Das war wirklich meine erste Begegnung damit. Und was richtig geil war, der Film kommt aus 2005 kam der raus. Und er spielt genau in der Zeit, wo Viertakter in das Reich der Zweitakter hineingedrängt sind.
Ach, krass.
Das heißt, so die ersten richtigen Viertakter, die dann so rauskamen und die auch wirklich mit Zweitakter mithalten konnten und so ein Spielchen, bevor das alles so extrem hochgezüchtete Viertakter waren. Mega witzig, kann ich auf jeden Fall super empfehlen, wenn man mal irgendwie so einen lustigen Filmeabend machen kann. Also das war es auf jeden Fall bei mir. Das werde ich auch nie vergessen, weil das war tatsächlich eine relativ peinliche Nummer. Ich hatte damals mit meinem Patenonkel mich immer einmal im Jahr getroffen und wir haben uns Filme ausgeliehen, haben Pizza gegessen und haben dann den ganzen Abend irgendwelche Filme geguckt, die wir uns bei Videobuster und sowas damals ausgeliehen haben. Und dann habe ich diesen Film gesehen und ich als kleiner Nils, wie alt war ich da? 10, 11, 12, irgendwas in dem Dreh. Dachte mir, ey, geil, da sind Motocross-Bikes drauf, den Film muss ich gucken, scheißegal, worum die Handlung geht, Hauptsache die Mopeds fahren da und fliegen da rum, wie geil ist das denn? Und dann habe ich diesen Film mit meinem Patenonkel geguckt und dann gab es in diesem Film eine Sexszene.
Nice.
Und mein Patenonkel guckt mich an und weißt du, so dieser schlechte Scherz oder dieser schlechte Spruch, der dann natürlich sein musste, aha, sowas guckst du also, das ist ja interessant. Und ich mit meinen 10, 11, 12 Jahren, ich wäre am liebsten im Boden versunken, als er das gesagt hat.
Oh Mann. Ich habe gerade die Serie übrigens neben herausgefunden, die ich meinte.
Nice, hau raus, wie heißt die?
Und zwar, pass auf, sie heißt Street Talk. Und ich lese dir ganz kurz die Handlungsbeschreibung durch aus Wikipedia. Ja, es ist schon so trashig, sie hat es auch nur auf 13 Episoden gab es, also 13 Folgen, mehr nicht. Und zwar, pass auf, der ehemalige Motorradpolizist Jesse Mach ist nach einem Unfall mit Knieverletzung zum Innendienst in der Presseabteilung versetzt worden. Er wird im Geheimen von Norman Tuttle engagiert, einem Erfinder und Computerexperten beim FBI, der das Geheimprojekt Street Hawk, daher der Serienname, leitet, bei dem es sich um ein bis zu 500 km/h schnelles Supermotorrad handelt. Tagsüber arbeitet Mach zur Tarnung weiterhin am Schreibtisch in der Nacht. Allerdings geht er mit Street Talk auf Verbrecherjagd. Und ich habe gerade Ich habe gerade hier die Bilder gegoogelt und es war definitiv keine Dominator, sondern mit Abstand das hässlichste und bescheuertste Motorrad, was ich jemals gesehen habe.
Oh, ach, das Ding, jawohl. Ja, yo, 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 das ist so mega geil.
Das ist so richtig 1980er-Jahre-Trash, ey.
Alter, das ist Gold, das ist wirklich geil. Das ist wirklich
das
geil.
Das ist richtig lustig. So.
Alter, ey, da finden wir doch jetzt bestimmt auch noch das Motorrad irgendwie bei raus, was das war. Ey, wie geil ist das denn?
Das war, glaube ich, so ein komplettes.
Das ist eine Honda XR500S.
Ach, krass. Stimmt, ja. Aber so ein bisschen
von 1984, ne? Darauf basiert das. Ein bisschen dezent. Also viele Plastikteile wurden halt dran geschraubt, die wirklich keinen Effekt haben. Definitiv nicht. Och, ich liebe es jetzt schon. Alter, wir müssen auch so ein Trash-Format irgendwie aufnehmen.
Unbedingt, ey.
Mega witzig. Nice. Ja, okay, gut, aber geil. Find ich aber, das heißt, Street Talk war deine erste Begegnung und Long Way Round war deine Lieblingsbegegnung mit Motorradserien oder Motorradfilmen, richtig?
Oh, das ist schwierig. Nee. Also, sie war ganz lange auf die Lieblingsserie, aber dann habe ich Race to Dakar geguckt mit Charlie Boorman, das schon sehr geil war, und dann habe ich Races to Places von Lyndon Poskett entdeckt. von dem her, wobei ich sage, also eins der meisten, was mir am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich Malemoto, The Forgotten Race. Auch von Lyndon Poskett, der Film über seine Dakar-Teilnahme in der Malemoto-Klasse, weil das einfach so gut, so authentisch, so viel Einblick, und weil es halt um Rallye geht. So, ne? Also heute könnte ich mich aber echt schwer festlegen, muss ich sagen, weil auch 972 Breakdowns fand ich grandios, den Film, den wir zusammen geguckt haben. Also ich könnte es gerade echt nicht sagen. Also weil es so viel geilen Content gibt, auch ganz viele Sachen, wo ich jetzt hier, glaube ich, noch gar nicht gesagt habe. Auch so, weißt du, in den unterschiedlichsten Sparten auf einmal. Rallye, Reisen vom 50-Kubik-Roller bis hin zu voll ausgestatteten GSen und so, kriegst du ja irgendwie alles so. Ich finde das super schwierig heute zu sagen.
Weil alles, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich Long Way Round hat bei mir einfach so einen Nostalgieplatz im Herzen. Deshalb ist das für mich tatsächlich auch Nummer 1. Weiß, also egal, was ich mache und wie viele geile Sachen es gibt, das bleibt für mich immer Nummer 1, weil ich werde es nie vergessen, wie ich mit meinem Vater damals abends zusammen vorm Fernseher saß, damals noch hier vor dem schönen Röhrenfernseher, und D-Max eingeschaltet haben, wo es dann damals lief, und ich dann immer mal wieder Glück hatte, dass ich länger aufbleiben durfte, um eine Folge zu gucken oder so ein Spielchen. Das war für mich echt so dieser Inbegriff von Nostalgie.
Ich meine, so, das war halt auf dem Teppich so gespielt Besonderes. Mit dem
Spielzeugmotorrad noch. Ja, total. Das war ja wirklich revolutionierend für das Fernsehprogramm zumindest. Voll. Und aber knapp dahinter, was Nostalgiebonus angeht, auf jeden Fall Orange County Choppers.
Ich hab's auch geguckt, ey.
Ich hab's auch inhaliert. Geguckt. Oh, wirklich Gott. Original. Es gab Zeiten, da habe ich mir von Paul Tuttle Jr. diese verchromte Sonnenbrille so sehr gewünscht, aber die hat einfach irgendwie $80 gekostet und gab's nur in Amerika zu kaufen und sowas. Und mein Vater hatte damals überlegt, ob er mir irgendwie Merchandise oder sowas schenkt, aber es ging dann auch nicht.
Ach, wie oft saß ich dran und hab geguckt, ob ich mir von Paul Jr. sich dann selbstständig gemacht hat mit Paul Jr. Designs, ob ich mir ein Shirt kaufen kann von seinem Logo. Aber es gab es irgendwie nur in Amerika für keine Ahnung wie viel Dollar. Das war einfach nicht. Ja. Wie oft saß ich in diesem Online-Shop und wollte unbedingt sowas haben und so. Und hab sogar angefangen, Chopper cool zu finden mit der Zeit.
Ja, wirklich. Original. Und so dieses, oh mein Gott, das sind voll die Helden, die wissen genau, wie was funktioniert. Alter, letztlich haben die immer denselben Motor genommen, haben das Ding als Neuheit verkauft, haben so ein paar Extras reingemacht. Und das Einzige, was wirklich geil war, war dieser Designprozess.
Ja. Aber weißt du, was lustig ist? Also zum einen ist ja auch Designprozess. Ich meine, wenn du einen Grafiker hast, mit diesem Flowchart, diesem Wasserschneide-Ding, die halt einfach fast alles schneidet, und du einfach auf alles, was irgendwie Richtung TÜV, ABE, STVO oder so einfach scheißen kannst, dann macht das das Leben schon mal einfacher. Und ich habe letzt so einen Ami-YouTube-Kanal entdeckt, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie der heißt, der hat das billigste OCC-Bike gekauft, was er kriegen konnte im Netz.
Ja, das habe ich auch gesehen und dann ist er das gefahren.
Das ist voll die Scheißkarre. Dass das
richtige Scheiße ist.
Oh Gott, ey.
Oh, das ist so herrlich. Genau, das war noch ein Motorrad, das hat irgendwie so ein Zuschauer damals gewonnen und der musste das dann aber verkaufen, weil er Geldprobleme hatte oder sowas. Und hat das, glaube ich, voll überteuert für 7.000 oder 14.000 Dollar
verkauft. Oh, da kennst du diese andere Chopper-Serie. East Coast Choppers war das, glaube ich, mit Jesse James, der Kumpel von Kid Rock.
Ja, die haben, aber die hatten dann Autos und Chopper, glaube ich, gemacht, ja, oder
der,
nicht?
Ach, der hat einen Haufen Scheißsendungen auf D-Max gemacht und sowas.
Ah,
und
so. Ja, das stimmt.
Der hat, oh Gott, ey. Jetzt gibt's alles nicht mehr, solche Sendungen, ne? Voll krass.
Ey, die perfekte Frage für heute auf jeden Fall rausgezogen.
Ja,
mega, das kann man nicht anders sagen.
Mega geil.
Oh, geil. Hase, nachdem wir jetzt so einen schönen emotionalen Start hatten, so eine ganz direkte Frage.
Jo.
Wie oft bist du denn Offroad gefahren, seitdem du vom Tim wieder da bist?
Also mit der Afrika-Twin schon mal nicht, weil die fährt gerade nicht. und mit der Beta, glaube ich, 2 oder 3 Mal, müsste ich lügen. Also geht.
Stimmt,
geht
einmal waren wir zusammen.
Ja, das war so semi-erfolgreich.
Ja, also für die Beta war es erfolgreich.
Ja, genau.
Und das zweite Mal war, glaube ich, jetzt schon Südheide, ne?
Genau. Und nee, stimmt, dazwischen drin habe ich es nicht geschafft zu fahren.
Stimmt, wir wollten noch ein drittes Mal fahren, aber da hat der Bus gestreikt.
Ah, stimmt, das war das.
Verdammt, oh, ja.
Aber die Vorsätze
das
waren
war genau
da.
Das Spiel.
Die Pläne
auf
waren
jeden
groß.
Fall. Ja, wir standen ja auch beide bereit. Muss man ja dazu sagen.
Oh, ey.
Geil. Ach, herrlich. Ja, okay, gut, genau. Aber das passt ja schon perfekt. Da können wir uns direkt dran langhangeln. Hase, was musst du denn alles an der Afrika-Twin jetzt noch machen? Was ist denn das Problem, dass die dich nochmal fährt?
Ja, das Problem ist, dass ich eigentlich damit eigentlich fängt schon mal gut an, ne? Ein cooles System gemeint habe zu finden, wie du einfach so Sportluftfilter nehmen kannst, also wie auf den Crossbikes aus diesem Schaum, was du über, das ist so ein Gestell in dem originalen Papierluftfilter von der Twin und den Papierluftfilter weggeschnitten, den Schaumstofffilter drüber und dann kannst du die eigentlich super schnell austauschen und kannst quasi auch auf so ein Event mehrere Luftfilter mitnehmen, das fand ich ganz cool.
Kurze Unterbrechung. Wie oft hast du deinen Luftfilter gewechselt beim Tim?
Ich habe alle Luftfilter durchgetauscht, die ich habe. Also ich hatte 2 getauscht hatte gedacht, so 2 Fahrtage pro Luftfilter müsste hinkommen und habe dann quasi nach 2 Tagen den ersten ausgetauscht. Hätte ich gewusst, dass es so staubig ist, hätte ich noch mehr Luftfilter mitgenommen. Zum einen und zum anderen ist so eine Veranstaltung nicht die ideale Idee, das zu testen.
Genau, und da können wir jetzt gerne näher drauf eingehen, weil ich hätte echt schwören können, dass du dann so sagst, ja, also den Luftfilter habe ich eigentlich gar nicht getauscht.
Nee, das hatte ich schon. Hallo, du kennst mich, ich hatte Kettenspray und alles mit, so dass ich dann geplant meinen kleinen Service machen konnte zur Mitte der Rallye.
Ich liebe es.
Ich hatte ja noch überlegt, ob ich einen Ölwechsel vor Ort mache, um cool zu sein, aber das wäre dann doch übertrieben gewesen.
So ein bisschen, aber du sag mal, warum ist denn das nicht schlau, dass du das so gemacht hast und warum hat dein System eigentlich nicht so richtig funktioniert?
Na, das Problem ist, dass wenn du diesen Stoffluftfilter rausschneidest, dann quasi unten und oben an dieser Konstruktion, da kriegst du das nicht so richtig glatt, weil das mit sowieso Silikon oder sowas da reingeklebt und das ist so ein bisschen wellig und ich habe das kurz mit so einem Dremel übergehobelt und habe gedacht, boah, das wird schon passen. Der Schaum drückt sich da rein, hat er nicht. Und wir hatten sehr, sehr viel Staub und weil die Position von meiner Navi-Halterung zum im Stehenfahren echt Mist ist, das wusste ich, und habe deshalb, ich habe es einfach nicht geschafft, eine neue Halterung zu bauen, wo ich die gerne hätte vorm Tim. Und deshalb ist Johnny vorne rausgefahren und hat den Großteil der Navigationsarbeit übernommen sozusagen. Aber ich habe halt die ganze Zeit seinen Staub gefressen. Das hat es nicht besser gemacht. Und dann habe ich mich schon gewundert, weil so am zweiten Tag, ja, da hatten wir viel Staub schon. Und da habe ich so gehört, dass die Twin, wenn du den Choke gezogen hast, also für alle, die sowas nicht mehr kennen, Choke, Kaltstart, ne, musst du ziehen, dass das Motorrad ein bisschen anders gemischt bekommt und so und besser läuft. Da hat die so komisch schon so, keine Ahnung, so geröchelt so ein bisschen, wo ich dachte, oh, oh. Aber nachdem es dann weg war, wenn man den Choke reinmacht, habe ich gedacht, naja, wird schon gut gehen. Und zu Hause habe ich dann den Luftfilter aufgemacht und gucke da rein und denke mir, oh ja, so ein bisschen Staub. Und dann habe ich mal mit so einer Lampe in diesen Luft, in diese Airbox geleuchtet, in den Kanal, wo es dann quasi zum Vergaser runtergeht oder zu den Beinvergasern. Scheibenkleister. Ey, und da ist so eine richtige Sandspur drin, komplett. Und dann bin ich mit meiner Inspektionskamera da reingefahren. Und das geht. Weil halt.
Natürlich hast du so eine Kamera, natürlich.
Ja. Aber ich muss dazu sagen, ne, das ist irgendwie so ein 25-Euro China-Teil von Amazon, was du einfach mit einer App auf deinem Handy verbindest. Aber es,
ja gut, dann ist alles safe.
Ja, aber es ist eigentlich richtig cool, ne, weil die ist halt irgendwie 5 mm Durchmesser, mit der kommst du sogar in den Brennraum rein durch die Ventile, durch die Ventildeckel, wenn du sie richtig stellst und so, das ist ganz nice.
Ja, nice.
Egal. Auf jeden Fall habe ich danach geguckt und habe gesehen, dass der Mist bis vor die Vergaser, also in Vergaser bin ich nicht reingekommen, aber die Vergaser werden beide entsprechend verdreckt sein. Und das heißt jetzt Airbox runter, also Tank runter, Airbox runter, Vergaser raus, Vergaser sauber machen. In dem Zuge gleich neue Düsen und so und Dichtungen, weil wenn man schon mal draußen hat, dann macht man es gleich richtig. Oh, genau, die Airbox sauber machen. Und das ist jetzt der ideale Vorwand, das lang ersehnte Ultraschallreinigungsgerät zu kaufen, was ich eh schon immer haben wollte.
Ja, das ist halt ein Argument. Da kann ich jetzt nichts gegen sagen.
Genau, ja. Und das muss jetzt erstmal gemacht werden. Und in dem Zuge habe ich jetzt noch eine andere Scheibe angebaut, weil ich ja gemeint habe, so mal eine Notbremsung zu machen und bin dann Offroad-mäßig oder im Gelände voll auf diese hohe Tourenscheibe eingeschlagen mit dem Kehlkopf. Das war nicht so geil. Die fliegt jetzt runter. Auch wenn das dann vielleicht nicht mehr so ganz STVO-konform ist, aber ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, das muss gerade bei der Twin gemacht werden.
Was ich dazu echt sagen muss, ne, mir fallen zwei Dinge ein. Punkt Nummer eins, ich muss mal wieder meine Luftfilter reinigen.
Ja.
Bei der Trail, bei der XT und bei der AJP.
Hast du das bei der Trail eigentlich schon mal gemacht? So überhaupt?
Ja. Als ich sie neu hatte. Also ich muss halt jetzt mal so sagen, ne? Ich glaube, ich habe meinen Luftfilter in meiner Treibmaschine schon wieder seit, ich glaube, mittlerweile 4 Monaten nicht gereinigt. Ey, aber sie läuft. Also, ja. Ne, kann man jetzt nichts gegen sagen, ist ein Honda-Motor, das Ding funktioniert. Aber unabhängig davon, das ist der erste Punkt, der mir eingefallen ist. Und der zweite Punkt, den ich eigentlich viel geiler finde, also wir könnten ja unterschiedlicher nicht sein, was so das Einhalten von Wartungsintervallen angeht bei unseren Motorrädern.
Ja.
Oh, wie stimmt. Man ja gerade auch schon raushören
konnte. Ich bin über das 46.000er Intervall, also die Twin braucht jetzt eh einen großen Service dazu.
Meine XT braucht jetzt auch einen Service, ich glaube seit ein paar Kilometern.
Ah, die zeigt dir das an? Das, also
die zeigt mir das nicht an, aber als ich die gekauft habe, hat der Vorbesitzer gesagt, fahr mal 5000 Kilometer und dann solltest du mal einen Ölwechsel machen.
Er wusste und nicht, zu wem er das gesagt hat.
Ja, also ich habe aber drauf geachtet, also entweder bin ich schon 1000 Kilometer zu weit gefahren oder ich bin genau richtig, ich bin mir da so ein bisschen unsicher.
Ja. Aber ich bin auch ein bisschen drüber. Und man muss zu sagen, bei den Motoren mit den modernen Ölen, wenn du die nicht ausquetscht bis oben hin und die jetzt über irgendwelche Autobahnetappen prügelst, dann ist das auch nicht so schlimm, aber kann man dann schon mal tauschen.
Ja, nein, also das stimmt schon. Und was mir jetzt, worauf ich eigentlich drauf hinaus wollte, finde ich viel lustiger, dass du da so penibel drauf achtest und alles Mögliche verbesserst und optimierst und richtig vernünftig machst in deinem Motorrad. Aber dann solche Sachen dann halt so kommen wie mit dem Luftfilter, wo du dir halt so denkst, Alter, eine Veränderung, hättest du mal die Finger davon gelassen, dann hättest du vielleicht jetzt nicht diesen Riesenaufwand. Und bei mir ist es wirklich dieses Bild, wenn wir beide mal eine Reise machen, bist du mit den perfekt neuen, frischen, sauberen Alukoffern am Moped, stehst du bereit und ich komme mit zwei Aldi-Tüten und es passt so perfekt, ja. Weil ich wirklich, ich mache nichts an meinen Motorrädern, aber die Dinger laufen irgendwie.
Das stimmt. Bis
mal
stimmt,
vielleicht hier und da was kaputt geht.
Aber ja, ich muss sagen, das war auch wirklich dumm, dass ich das gemacht habe. Ne? Gott sei Dank ist nichts passiert. Also der Motor und so bulletproof, hat nichts abbekommen. Die Vergaser sauber machen wollte ich auch schon länger mal, weil ich gemerkt habe, dass die so im Kaltstart das Gas so ein bisschen schwerer annimmt. Also von dem her ist es jetzt alles cool, aber es ist halt irgendwie Kram. Und wenn der Tank und die Airbox schon unten ist, dann kannst du auch gleich die Ventile machen, weil es eben Wartungsintervall ist und weil Ventile machen bei der Twin echt scheiße ist. Ventilspiel überprüfen. Und ja, das ist jetzt halt einmal ein bisschen schrauben. Und ja, es war total doof, das zu machen.
Ich fand nicht. Also es war ja tendenziell eine gute Idee.
Ja, ich habe auch.
Man hat es halt ausprobiert. Man hätte es vielleicht jetzt nicht vor so einer langen Rallye machen sollen.
Das ist der Punkt. Ich hätte das halt einfach mal irgendwie so in Ruhe zu Hause und dann irgendwie so eine kleine Tagestour und dann gucken und so. Dann wäre es alles nicht so schlimm gewesen. So what. Aber ich hatte schon Ideen, weil ich die Idee an sich immer noch gut finde, das so zu machen. Ich habe jetzt schon Ideen im Kopf, wie ich das präparieren muss, dass das funktioniert.
Ja, aber dann ist doch geil, weil das finde ich halt eben auch eine geile Nummer. Ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, was ich für einen Luftfilter bei mir bei XT drin habe, ob Papier, ob da schon Schaum drin ist. Weiß ich nicht. Also mal gucken.
Müssen wir mal gucken, keine Ahnung.
Aber das Ding muss eh erstmal sauber gemacht werden. Aber ich habe es wenigstens geschafft, meine AJP schon sauber zu machen. Ist deine Beta schon sauber?
Ja.
Oh, okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ich dachte, ich werde jetzt mal voraus.
Also irgendwas. Meine Beta ist sauber, der Luftfilterkasten ist ausgerieben. Alle Lager, Buchsen etc. sind mit teflonhaltigem Öl, also mit einem speziellen PTFE-Fett nachgesprüht. Ich habe das Motorrad nach dem Waschen mit Druckluft getrocknet. Die Kette ist nochmal speziell gereinigt und mit einem speziellen Offroad-Spray geschmiert. Ach ja, und ich habe nach dem Waschen festgestellt, dass die Elektroverbinder nicht wasserdicht sind im Cockpit vorne. Also, weißt du, wo sie so Tacho anschließt und so. Die sind jetzt alle separat mit Druckluft getrocknet worden, jeder einzelne Stecker, und sind mit einem speziellen Silikonfett, was wasserdicht ist, alle versiegelt, sowas. Also, so werden auch die Werks-Rallye-Bikes und so vorbereitet, dass du keinen Ausfall wegen Feuchtigkeit hast.
Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin mit 2 € zur nächsten SB-Waschbox gefahren, hab die da reingeworfen, hab den Dreck einigermaßen abgesprüht und dachte mir, das wird schon schief gehen und hab sie dann wieder in die Garage gestellt.
Oh Gott, das ist so schön, ja.
Ich liebe es.
Aber auch wenn du dich gerade nicht mehr einkriegst, das mit diesem Silikonfett ist übrigens wirklich geil. Wenn ihr irgendeinen Schalter habt, wo ihr mal bei Feuchtigkeit Probleme habt, das kann auch so ein Schalter am Lenker sein, schraubt den ab, haut den voll mit diesem Silikonfett. Das ist nicht so ganz günstig, da zahlt man so 15 € für die Dose oder so, aber es ist echt sein Geld wert. Hau das voll, das Zeug ist nicht leitend, das ist isolierend, also ihr kriegt da keinen Kurzschluss rein und ihr habt nie wieder Probleme mit korrodierten Kontakten oder mit Feuchtigkeit oder so, dass da irgendwas nicht funktioniert. Das ist ziemlich geil, das Zeug.
Das ist tatsächlich ein ziemlich guter Tipp, da hatten wir uns auch schon drüber unterhalten. Ja. Aber
früher hat man Melkfett genommen dafür, das geht auch, aber das Silikonfett ist nochmal ein bisschen besser.
Ja, aber das ist doch auch eine geile Nummer. Aber, back to topic. Warum mussten wir überhaupt unsere Karren waschen, sag mal?
Ey, weil es ist ja eigentlich schon so ein halb traurig freudiger Anlass. Keine Ahnung. Ja, wir waren zusammen Offroad fahren. Das erste Mal beide auf den leichten Mopeds.
Und das erste Mal überhaupt, wenn ich bitten darf. Ja, dass beide Maschinen entweder funktioniert haben oder irgendwas oder anderes dazu geführt hat.
Ja, genau. Ja, genau. Und der Anlass dazu war auch, das hatten wir auch schon länger geplant, weil hier gab's, muss man jetzt leider sagen, den Offroad-Park Südheide, das ist so eine alte Bundeswehr-Schießanlage, wo zum Offroad-Park hauptsächlich für 4x4 und einmal im Monat konnte man da Enduro fahren. Und der hat jetzt zugemacht, wurde verkauft. Da kommt jetzt irgendwie von der Raiffeisen oder so ein Lager, ja, genau, für Lager. Agrar, was auch immer hin. Und da ist jetzt halt nichts mehr mit Offroad-Fahren. Leider. Und wir haben uns aber nicht nehmen lassen, so zum letzten Geleit da nochmal so ein bisschen Dreck aufzuwirbeln.
Und wir waren sogar tatsächlich die Letzten, die das Gelände verlassen haben.
Ja, wir haben es voll durchgezogen, ne?
Ey, aber voll.
Ja. Und es hat eigentlich alles funktioniert. Bis auf meinen Kopf und mein Mindset hat, also rein technisch, mechanisch hat alles funktioniert.
Ja, das ist genau das, weshalb ich gerade schmunzeln musste. Warum, was hattest du denn mit dem Kopf, sag mal?
Also, na gut, einmal bin ich gegen einen Türsturz gefahren. Ey, wie sich das anhört, ey, das kann man ja doch nicht erzählen, ey.
Oh Gott, ist das gut.
Ja, ich fange mal von vorne an. Ich weiß gar nicht warum, aber ich bin nicht so richtig reingekommen, weil es war halt.
Ach, weißt du wirklich nicht warum? Ich kann es dir direkt sagen, du warst im aggressiven Mapping.
Nee, es hat schon, also zum einen mag ich so tiefe Spuren und tiefe zerfurchte Böden, das ist nicht mein Ding. Da habe ich immer so ein Kopfding, das muss ich einfach noch viel mehr trainieren. Und der Boden war schon dolle zerwühlt. Und dann bin ich noch im aggressiven Mapping gefahren, bin die Beta schon eine ganze Weile nicht mehr gefahren. Und das kam dann halt alles zusammen, dass ich mich dann öfters mal auf die Klappe gelegt habe, weil ich die Blickführung falsch gemacht habe und einfach im Kopf blockiert war. Und dann war da noch so eine normale Tür eben, wo du durch so eine Wand durchfahren musstest, also so eine, wie zu Hause halt auch, so eine Tür. Und ich habe die voll angepeilt und gedacht, ja, hier rechts, links, zack, passt und durch. Und bin die im Stehen durchgefahren, die Türen, weil ich so im Tunnelblick war und nur geguckt habe, dass ich nicht mit dem Lenker hängen bleibe und bin dann quasi mit dem Kopf voll gegen die Tür gedonnert. Das ist ultra lustig jetzt im Nachgang, aber es hat in dem Moment so, dass ich trotz Helm echt so kurz so schwarzes Flackern an den Augenrändern hatte und so. Und ich gehe jetzt am Donnerstag zum Chiro und bin sehr froh drüber, weil ich das immer noch merke. Ja. Du
sahst auch echt nicht gut aus, als man dich dann wieder gesehen hat.
Nee, mir ging's da auch wirklich nicht so geil. Und
zumal ich das auch so geil finde, links, rechts passt, jo, irgendwie funktioniert das schon. Und wenn ich an mich denke, ich habe gesehen, da ist eine Tür. Hinsetzen, ersten Gang schalten, ganz langsam in Schritttempo, dass du dir ja nicht den Kopf einhaust.
Ja.
Da kommst du.
Ich glaube, ich bin im zweiten da durchgeschallert.
Oh Gott.
Das Lustige ist, da stand sogar noch so ein Typ, der hat Bilder gemacht und der hat so richtig mit mir mitgelitten. Also sein Gesicht war auch so, fuck. Weißt du, wie im Film, wenn du was siehst, wo du denkst, das hat so weh getan und so, und so hat er geguckt.
Zumal war das auch der Teil, wo du dann die Treppe runtergefahren bist und da voll gegen den Reifen gefahren bist, war das die
Runde? Ja, das war die Runde, ey.
Also man muss wissen, die Streckenführung war so, dass man halt durch so eine Tür gefahren ist und dann ging da so eine Betontreppe runter. Die konnte man entweder fahren oder links daneben halt über so eine Aufschüttung rüber runterfahren. Ich bin schön entspannt die Aufschüttung runtergefahren, weil ich dachte, mach mal ganz easy, der Tag ist noch lang, musst dir hier keinen Stress machen, fährst du mal ganz easy peasy da rum. Und Chris ist voll die Treppe gefahren.
Was? Volle Smet, ne? Und dann gegen den Reifen und fast gegen den Zaun.
Das sah wirklich so geil aus, weil original, also ihr müsst euch vorstellen.
Aber weißt du, was das war?
Ich komme, pass auf, warte, lass mich kurz die Situation zeichnen. Also wir kommen auf dieses Gelände. Meine Wenigkeit in meiner Tourenhose, weil ich mir einfach denke, da sind irgendwelche Knieschoner eingenäht, die Dinger hält, das Ding hält Dreck aus. Also kann ich das auch zum Motocross oder Enduro fahren nehmen. Meine drei Stiefel habe ich an. Dann habe ich meinen Rückenschutz an, dann habe ich ein Jäckchen drüber und dann habe ich meinen Straßenhelm an. Also ich habe so einen Straßenhelm mit so Enduro Motocross Charakter, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Liefer mit 2 Meter groß und schiebe aus dem Auto raus meine kleine AJP, die so aussieht, als wäre sie eingelaufen beim letzten Waschen. Die natürlich einen Stickerbob hat, also aussieht wie so eine 125 Kubikmaschine von irgendeinem Assi-Jugendlichen vom Dorf. So komme ich dahin. Und daneben steht Chris. Chris hat seine Fahrermontur perfekt farblich aufeinander abgestimmt. Also ist jetzt nicht irgendwie anprangern, sondern das sieht wirklich gut aus. Also das muss ich echt mal sagen. Alles passend hier sieht aus wie irgendwie, was weiß ich, der nächste Stormtrooper oder so ein Eishockeyspieler. Halt vernünftige Schutzkleidung auch, ne? So ein Brustpanzer, so ein Neckbrace, einen vernünftigen Enduro-Helm. Du hast auch eine Brille gehabt, die hatte ich auch nicht. schiebst dann raus halt eben eine Beta 93 Factory. Und stellt sie dann dahin. Das heißt, man sieht meine möchte gerne Enduro und deine Beta Sport Enduro dann nebeneinander. Dann uns beide, ich muss ausgesehen haben wie so ein verlotterter Kerl, so, oh, ich bin das erste Mal auf dem Motorrad. Und dann hast du einen Christian neben, der perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und dann fährt er diese Treppe runter. Ich hab in dem Moment zu dir geguckt, weil wir da gewartet haben und man konnte die Treppe genau sehen und man sieht nur, wie er da runterfährt.
Du hast dir einfach nur gedacht, dass
sie ernst ist. Ich dachte schon, warum braucht er denn so lange? Naja gut, fährt er auf Nummer vorsichtig. Und dann fährst du diese Treppe da runter und man sieht nur, wie in so einem Slapstick-Humor. Du fährst auf diesen Reifen drauf und kippst einfach rechts um und liegst da erstmal. Und ich dachte mir, oh scheiße, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein.
Ja.
Oh, ich hab's geliebt. Ich hab's wirklich geliebt. Also ihr merkt schon, es war
genau,
ein emotional mitnehmendes Ereignis,
und so habe ich den ganzen Tag. Vormittag dann quasi gekämpft, ne? Und ich war dann auch zwischendrin echt richtig abgefuckt, kann ich nicht anders sagen, weil ich halt auch das letzte Mal, als ich mit der Beta im Hopepark war, lief es einfach richtig geil. Ich hatte so viel Spaß, ich war viel, viel schneller unterwegs und so und dann willst du ja dran anknüpfen, ne? Und dann bin ich halt so ein Typ, das mit der Treppe war das beste Beispiel, das war so, fuck, du bist gegen die Tür gefahren, du hast die Karre schon dreimal hingeworfen, dann fährst du jetzt wenigstens diese gottverdammte Treppe da runter. Himmelarsch. So ist das dann in meinem Kopf. Und dann ist das nicht gut. Das auch nicht gut. Also wenn du so, und dann hat das halt, habe ich mich nur noch gequält und habe dann aber Pause gemacht, Gott sei Dank. Das war auch echt gut, bisschen längere Pause. Und danach habe ich irgendwie das Mindset gedreht bekommen und dann hat es auch echt Spaß gemacht. Und zum Schluss, die letzte Runde war dann auch echt geil, ne?
Ja, die war auch echt gut. Die bist du dann auch sehr gut gefahren. Aber man muss auch echt sagen, du warst zwischendrin so krass down, dass du ja echt kurz davor warst einzupacken, so unter dem Motto.
Ja, ja.
Es war echt ganz schön heftig.
Ja, ich war halt down und enttäuscht. Und dann kam halt aber auch so ein bisschen im Kopf, okay, gut, ist es das jetzt wert? Also, weißt du, weil ich bin ja dann noch mal einmal in so einer Welle, wo mir das Vorderrad weggeklappt ist. Wo mich das Motorrad so richtig abgebuckelt hat quasi, wo es echt schon ein bisschen so die Rippen und alles und so, wo ich dann echt gedacht, okay, ist das schlau, hier noch weiterzumachen? Also, oder es gibt ja auch so Tage, wo es einfach besser ist, wenn du es einpackst, bevor du dir irgendwas brichst. So.
Ja.
Und da war ich mir nicht so sicher, aber war dann gut und da habt auch ihr irgendwie alle dann nochmal so, nee, komm und atmen und alles gut. Und das war schon cool. War gut dann.
Ja, es war auf jeden Fall eine geile Nummer. Es hat auch super viel Spaß gemacht. Das Gelände war ja wirklich krass zerfurcht.
Ja, die Strecke also, war geil, was sie gesteckt haben, oder? Also früher, wir haben das ja erzählt, war das ganz anders. Waren nur so zwei so kleine Strecken. Jetzt haben die eine wirklich echt lange Runde daraus gemacht. Das war schon geil.
Ja, also Shoutouts an Kiedrowski, an Sven.
Ja.
Der hat da schon echt eine geile Strecke hingeschoben. Ich muss echt sagen, was mich, also ja, ich fand die Strecke auch cool. Das hat ja endlich mal was so ein bisschen von Enduro-Charakter, aber auch alles sehr, also so Klassik-Enduro. So ein bisschen rauf, ein bisschen runter, ein bisschen tief, ein bisschen langsam fahren, enge Kurven und sowas, aber jetzt nicht wirklich, also kein Hard-Enduro, nix dergleichen.
Ich glaube auch ganz ehrlich.
Ein kleiner Baumstamm lag da, aber das war ja auch nicht der Anspruch.
Somit der einzige Park, wo du wirklich Hard-Enduro fahren kannst, den kenne ich aber selber auch nur aus den Videos, ist tatsächlich hier Bielstein. Wo auch irgendwie Jens Kux öfters mal ist, wo du wirklich, auch Gallas und so, die haben da, wo du irgendwelche Bachbetten und krassen Hänge hast und was weiß ich was und so, weil die ganzen anderen Parks sind eher so ein bisschen Auffahrten, Abfahrten und vielleicht mal irgendwie 1, 2, 3 Hindernisse dahin gebaut und dann war's das. Also, ja, genau.
Ja, aber das ist halt immer das Spielchen. Also nichtsdestotrotz, es hat mega viel Spaß gemacht und ich bin ja auch dann hingekommen, einfach nur mit der Prämisse, dass ich gesagt habe, ey, ich will Spaß haben, ich will wissen, was die IJP kann, ich weiß, dass ich fahren kann, ich muss hier niemandem was beweisen und ich fahre einfach nur just for fun. So, und wo ich aber auch echt sagen muss, was mir halt wirklich den Arsch gerettet hat, dass die IJP halt nur 200 Kubik und irgendwie 13 PS hat und mit meinen 120 Kilo das Ding sich halt auch nicht so schnell fortbewegt.
Plus deine langen Beine und so, das hilft halt in so einem, weil ganz oft bin ich halt auch umgekippt, weil ich irgendwie in eine Furche reingefahren bin und rechts, wo ich mich abstützen wollte, ging es halt einfach nochmal und da haben ja da irgendwie 10 cm Bein gefehlt. So, und die wachsen ja dann halt auch nicht mal schnell, wenn du sie gerade brauchst. Und kippst halt um.
Ja, genau. Also das ist echt der Punkt. Also ich hatte dementsprechend sowieso schon, bin da etwas entspannter rangegangen. Und ich muss sagen, ich war megamäßig erstaunt, wie gut die AJP performt hat. Also Voll. Ich war völlig hin und weg. Weil man muss dazu wissen, das Fahrwerk ist überhaupt nicht auf mich eingestellt. Es ist viel zu weich. Das ganze Moped fährt sich.
Das Fahrwerk ist sogar für mich einfach deutlich zu weich.
Es ist mega lustig. Aber das Fahrwerk ist nur ein einziges Mal durchgeschlagen. Und das finde ich sehr schön.
Das ist schon cool, ja.
Ja. Und also ich war echt völlig hin und weg und dachte mir, Alter, was geht denn jetzt ab, dass das Moped überhaupt da durchkam und ich jetzt auch noch nicht mal das Gefühl hatte, dass ich großartig den Verkehr aufhalte. Also es war so, dass ich, sage ich jetzt mal, so im mittleren Bereich irgendwie mitgefahren bin. Jetzt nicht irgendwie unter den Schnellen waren, aber so, dass ich halt gesagt habe, okay, du kommst da irgendwie ganz gut durch.
Ich glaube, ich habe da mehr Verkehr aufgehalten.
Aber das war, da muss man auch echt sagen, du bist ja dann, oh ja, stimmt, das musst du dann auch gleich nochmal erzählen, wie du, weil ich bin, oh Gott, Chris ist meine AJP auch gefahren
ich bin mega gespannt, wenn du das gleich nochmal erzählst. Drauf kommen, wir haben wir waren ja zu dritt dann letzten, oder zu viert, eigentlich dann zu dritt nachmittags.
Genau, also liebe Grüße Dirk, falls du das hörst.
Genau, Shoutouts.
Und Volker, genau.
Und da haben wir mal Mopeds durchgetauscht, ne?
Ja. Voll geil. Und Dirk fährt eine 350er KTM, du die 390er Beta und ich eine 200er AJP.
Ja.
Und man muss dazu sagen, ich bin die Beta schon mal gefahren. Deshalb habe ich dann Dirk lieber einfach mal den Vorrang gelassen, dass der so ein, zwei, drei Runden sich da so ein bisschen...
Genau, weil Dirk so ein bisschen so, und aber mal draufsetzen kann und so, weil er sich schon mal überlegt, vielleicht auf Beta umzusteigen und so weiter und so fort. Und nachdem ich nach wie vor einfach so überzeugt von diesem Motorrad bin, habe ich zu ihm halt gesagt, ey, dann fahr die halt auch mal ein, zwei Runden, habe ich keinen Schmerz mit. Zumal Dirk auch echt gut fährt.
Und das war also das Lustigste war ja echt, das Gesicht von Dirk mit anzusehen. Nach der ersten Runde auf der Beta war noch so, ich weiß nicht so recht, aber vielleicht brauche ich einfach noch ein bisschen, weil ich noch nicht so richtig weiß, wo was ist, wo ist hier die Gangschaltung, wo ist hier die Hinterradbremse und sowas, weil das halt einfach von der Geometrie auch was anderes ist als seine KTM. Und dann aber nach der zweiten Runde, wir sind immer so eine halbe Runde gefahren, haben uns dann an so einer Haltebucht, sag ich jetzt mal, dann wieder getroffen, dass wir wieder zusammen weitergefahren sind, haben dann kurz immer so die Eindrücke geschnackt und wie es uns geht und ob wir kurz Pause machen müssen oder ob wir weiterfahren können. Und da hat Dirk schon zu mir gesagt, Alter, diese Beta ist einfach nur genial. In jedem Gang nimmt sie Gas an, ohne großartig zu murren. Das Fahrwerk ist der Hammer, schluckt alles weg, gibt dir genau das, was du brauchst. Die Geometrie ist perfekt und unterstützt jeglichen Fahrstil damit rein. Und ich fand es so geil zu sehen, wie man einfach bei Dirk gesehen hat, dass das für ihn auch vielleicht so eine kleine Offenbarung auch war.
Also das ist auch krass lässig mit der gefahren. Das sah so spielerisch easy aus, wie in der zweiten Runde mit der Beta gefahren ist. Das war schon cool.
Ja, das ist das, was ich auch zu dir gesagt hatte, als ich auf der gefahren bin. Das ist echt wie ein Trail-Moped. Also die haben da so ein geiles Ding hingebaut und ich bin auch, also ich bleib dabei, ne? Du hast die 100% richtige Entscheidung getroffen, die Beta zu nehmen. Auch die 390er und nicht die 350er.
Ja, genau, weil das war so der Punkt. Also erstmal zur AJP. Ich fand's mega geil, mit der AJP zu fahren. Ich finde, das ist ein Motorrad, was eine sehr lustige Geometrie hat, wenn du darauf sitzt.
Ja.
Weil, also im Stehen ist es vollkommen okay. Im Stehen finde ich sogar sehr geil, weil sie wirklich, so ein E-Mountain-Bike ist nicht handlicher. Wage ich einfach mal zu behaupten, weil die so schmal, so zierlich ist. Oh, stimmt,
das ist ein guter Punkt, ja.
Wenn du so ein E-Mountainbike mit einem fetten Akku hast, dann ist da nicht mehr viel zwischen. Also jetzt ohne Scheiß. Und sie ist halt einfach super gutmütig, ne? Mit diesen 200 Kubik. Du kannst da eigentlich nichts falsch machen, aber sie trägt dich überall hoch. Und wenn du sie im Stehen fährst, dann fährt sie echt ziemlich, ziemlich cool. Also halt völlig unaufgeregt. Und ich glaube, wenn man da am Fahrwerk ein bisschen was macht, dann ist das ein ziemlich geiles Moped und so, wo du super viel Spaß mit haben kannst, wo du wartungstechnisch keinen Stress hast, wo du, also da kannst du halt echt viel mitmachen. Also, und ich will jetzt gar nicht sagen, nicht nur so als Einsteiger, sondern auch wenn du einfach sagst, hey, ich will entspannt Enduro wandern, dann ist das Ding Gold wert, weil es dich einfach null stresst.
Und das fand ich auch richtig krass und das finde ich cool, dass du das auch tatsächlich so siehst. Hm. Es ist echt dieses, egal was du für ein Fahrerniveau hast, das Ding ist so klein und handlich und leicht, dass du kannst da theoretisch gesehen jeden draufsetzen und ganz ehrlich, selbst wenn da jemand wirklich richtig am Gashahn dreht, das Ding ist so gutmütig, das braucht erstmal zwei Sekunden, bis es auf Touren ist.
Und was halt auch cool ist, ich habe auch schon Berichte gelesen über die ALP. Du kannst die auch, wenn du so ein bisschen Sitzbank abpolsterst und so, kommen damit auch Leute klar, die 1,60 so sind oder sogar ein Tuck noch kleiner oder so, weil die halt einfach nicht so groß ist und so. Also das ist halt so. Auch für Leute, die sagen, okay, ich will einfach so ein bisschen Enduro fahren, ich muss nicht in den Wettbewerbsbereich, aber verdammt, ich bin zu klein, ist so eine PR4 oder so von ALP halt echt, echt richtig cool. Weil du kommst mit dem Motorrad klar.
Ja, du kommst damit klar und auf der anderen Seite kommst du einfach wirklich überall hoch. Also ich dachte, der Verkäufer, der liebe Stefan, der hatte zu mir gesagt gehabt, also wir waren mit dem Ding, also mit dem Motorrad, was ich dann gekauft hatte, waren sie irgendwie mal in Schweden auf so einer Enduro-Weltmeisterstrecke und da sind die auch jeden Hügel hochgekommen. Und ich dachte mir so, ja, komm, bla bla, hier, ne, von wegen, aber schöne Geschichte, so unter dem Motto. Und ich bin aber dann da in Wiesendorf bin ich dann gefahren und ich dachte mir, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Es ist wirklich ein Trecker. So, das Ding fährt dich überall hoch, bis auf in der letzte und in der vorletzten Runde. Da muss ich aber auch sagen, da hat einfach die Leistung gefehlt und B, in der letzten Runde war sie einfach zu heiß, weil es ist ein luftgekühlter Motor. Also da hat sie mir dann tatsächlich Leistung weggenommen und dann, als sie aber wieder abgekühlt war und hier zu Hause, hat sie nochmal wieder Leistung erbracht. Aber ansonsten hat die mich überall hochgetragen, ohne irgendeinen Mucken.
Ja, so, aber man muss halt auch echt sagen, ne, dieses Gelände mit diesem tiefen Sand, das ist alles so extrem sandiger, tiefer Boden, also richtig tiefe Spuren, da müssen die Mopeds schon echt ackern und wenn du da ein luftgekühltes Moped hast und dann dadurch, dass man ja die ganze Zeit oder den größten Teil von der Zeit auch noch relativ langsam fährt, fehlt natürlich auch die Kühlung durch den Fahrtwind. Und wenn du jetzt mal klassisch Enduro wandern, wo du auch sagst, okay, klar, du kannst auch irgendwo in, keine Ahnung, Karpaten Hard Enduro wandern und dich irgendwie 5 Stunden lang ein Bachbett hochquälen. Also einmal so, wo du sagst, da fährst du Single Trails, da hast du mal technische Sachen drin, dann hast du aber auch wieder 2, 3, 4 Kilometer, wo du über irgendeine Schotterpiste fährst und so. Da hast du das Problem, glaube ich, nicht mit dem wärmer werden, weil der Motor einfach nicht permanent so ackern muss wie da.
Genau, das ist der Punkt, das sehe ich halt eben ganz genauso. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, bevor wir dann nämlich zum letzten Thema für heute kommen, würde ich sogar sagen, weil wir haben einfach schon wieder hart geschnackt.
Krass. Ja, das war der Sinn der Sache.
Wie fandest du die KTM 350? Oder soll ich anfangen? Weil ich hab's direkt auf der Zunge.
Ja, dann hau raus. Ich wollte gerade nicht zu arg Marken gemein werden.
Nee, ich weiß, aber ganz ehrlich, ich werde mit KTM nicht warm. Null. Hm. So, ich verstehe jetzt mittlerweile, warum Leute das geil finden, weil die Geometrie und das PDS-System, also die fehlende Umlenkung, sondern die direkte Befestigung des Federbeins an der hinteren Schwinge, einfach sehr viel Fahrstabilität dir gibt, vor allem bei schnellen Geschwindigkeiten. Aber ey, ich komme mit der KTM nicht klar. Vielleicht lag es auch am Modell, obwohl ich da mir auch unsicher bin. Aber es war für mich die Geometrie passt nicht zu mir. Das ist Nummer 1. Punkt Nummer 2 war, das Ding ist so fahrstabil und linientreu, dass wenn sie dir doch mal ausbricht oder nicht in der richtigen Spur ist, ich tatsächlich echt Probleme hatte, sie wieder in die richtige Spur zu kriegen. Mhm. Und Nummer 3 war für mich echt, dieser Motor leckt mich am Arsch. Also, der hat genau das gemacht, was er soll. Er hat dir Leistung gegeben. Das war auch tatsächlich geil. Aber das Problem war, dass die Kupplung erstaunlich schwer ging. Also, wahrscheinlich wird Dirk irgendwas an der Kupplung verändert haben oder ähnliches, dass die so ist. Aber ich musste sie tatsächlich mit 2 Fingern fahren. Ich konnte sie nicht mit einem Finger fahren. Ansonsten hatte ich irgendwann Fingerprobleme. Das war echt krass. Also, Fazit, geil, dass ich es fahren konnte. Ich verstehe, warum Leute die Philosophie dahinter oder die Bauart geil finden und das Motorrad geil finden. Ich muss aber tatsächlich sagen, für mich ist definitiv Beta dann eher der Favorit.
Ja, ja. Also, sagen wir so, ich will mir keine KTM kaufen, nach dem Erlebnis. Ich fand, ich weiß nicht, woran das lag. Ich hatte das Gefühl, als ich umgestiegen bin, dass der Lenker aus der Mitte war. Ganz komisch.
Ja, das hatte ich auch.
Das irgendwie, es hat sich zwar dann gegeben, aber war irgendwie erstmal so, hä? Und ja. Ich finde, optisch macht sie echt was her. Dirk hat auch einige so Powerparts dran gebaut und so.
Ey, optisch sah das Ding richtig schick aus.
Ist halt harter Kult auch KTM einfach im Offroad-Bereich. Vom Fahren, von der Geometrie, also als das mit dem Lenker dann weg war, fand ich sie okay. Fand die Beta aber doch ein bisschen angenehmer und passender. Ich kann jetzt nicht mal genau sagen, warum oder ob es einfach nur an der Gewohnheit liegt. Das mit der Kupplung fand ich richtig krass, weil, also gefühlt ist die Kupplung bei der Beta um die Hälfte leichter.
Locker, selbst die von der AJP.
Ja, ja. Also das war echt krass. Dann die vordere Bremse, da hat der Dirk auch gesagt, er kriegt die einfach nicht in den Griff. Die war ganz komisch irgendwie. Also die war so ein. Also bei der Beta, die ist echt aggressiv, die Bremse vorne, aber du kannst es geil dosieren. Ja. Und es ist unfassbar, was du da an Bremstraktion vorne aufbauen kannst über den Vorderreifen in Verbindung mit der Kajabergabel. Das hat mir bei der KTM auch irgendwie, fand ich, also Bremse, Gabel war nicht so geil. Das PDS hinten, glaube ich, es ist gut für den richtigen Fahrer.
Ja.
Für mich hat es gefühlt mehr Unruhe reingebracht, aber sicherlich liegt das auch so ein bisschen an meinem fahrerischen Level, weil die Beta halt einfach, du bist selber gefahren, das Motorrad bringt so viel Ruhe rein in das ganze Ding. Natürlich spricht sie hier und da vielleicht einen Tick träger wegen der Umlenkung an, als die KTM mit dem PDS, aber für mich...
Gar nicht.
Eigentlich spricht sie nicht träge an, ne? Also ich finde sie, finde auch, deshalb sage ich vielleicht, ne, weil ich jetzt nicht so der Guru bin, wo jetzt Motorrad cool. auf letzte Rille ausreizt und sagt so, ne? Und du merkst, ich finde, das Heck fühlt sich bei der KTM irgendwie ein bisschen straffer an, vielleicht, und bei der Beta, die gleicht aber mehr aus. Also es ist nicht, dass du schlechter Traktion oder so irgendwie, vielleicht kann man es so einigermaßen beschreiben. Und was mir extrem aufgefallen ist, dass obwohl die Beta, ich die fast den ganzen Tag im aggressiven Mapping gefahren bin, ich Schlaumeier, ich habe das tatsächlich erst gemerkt, als ich mit Dirk die Mopeds getauscht habe.
Weil ich sag, und danach konntest du auch sehr gut fahren.
Weil ich sage, hier musst du draufdrücken, dann bist du, oh, das ist ja das ups. Das halt bei der KTM, aber das war auch ja der Grund, ich glaube, das ist so generell ein bisschen 350er-Ding, deshalb ist es ja auch nicht die 350er-Beta bei mir geworden, dass du halt so einen Motor hast, der sehr drehfreudig ist und der aber auch die Drehzahl braucht für die Leistung und dann aber auch gleich dir relativ viel Leistung zur Verfügung stellt. Und das mag ich ja an der Beta so, die kannst du im zweiten Gang oder im dritten Gang wie so ein Trecker einfach überall durchfahren. Und
voll.
Die kannst du halt auch untertourig fahren und dann tuckert die da durch, juckt die nicht. Und wenn du dann im Untertourig mal kurz am Hahn ziehst, dann ist die halt aber auch direkt da und sagt, okay, und was machen wir jetzt? Attacke. Und das war so bei der KTM hatte ich das so ein bisschen mehr so Richtung binär, so 0 oder 1. Keine Leistung, die ist mir auch ein paar Mal ausgeploppt dann. Und oder halt gleich sehr, sehr ready to race, aggressiv mäßig und so. Das war so, wo ich sage, ich kann das verstehen. Ich glaube auch, wenn du das Fahrwerk auf dich abstimmst und ein entsprechendes fahrerisches Level hast, dann kann ich das verstehen mit der KTM, aber ich bin auch nicht damit warm geworden, so dass ich jetzt sage und ich sage, boah, ich liebe die Beta einfach hart. Das ist so eine tolle Enduro, die so viel Spaß macht. Ich sollte Beta-Vertreter werden.
Ich bin aber tatsächlich voll auf deiner Seite und ich weiß auch genau, was du meinst mit dem, die KTM hat irgendwie Unruhe reingebracht. Ich glaube, und das hat es sehr gut getroffen, dass es tatsächlich hundertprozentige Geschmackssache ist, wenn du ein Fahrer bist, der genau sowas sucht und sowas haben will, ist bei KTM hundertprozentig richtig.
Ja.
Trotz der hohen Einstiegshürde, einfach mit dem Kaufpreis, muss man tatsächlich sagen, sind die laufenden Kosten dann für Ersatzteile oder Co. halt günstiger und schneller verfügbar. Das ist so. Aber ich persönlich bin auch eher der Verfechter der Beta.
Ja, du kriegst halt bei der KTM, muss man sagen, du kriegst überall immer alles an Zubehör. Also völlig egal, voll, was du aus diesem Motorrad machen willst. Du kannst auch aus einer 350er EX10 Reisebike bauen, weil es mittlerweile sogar irgendwelche Kofferträger und schieß mich tot für das Motorrad gibt. Es gibt für KTMs, es gibt da einfach alles, ne? Ob du ein Rallye-Bike, völlig egal. Und der Plastiksatz ist auch deutlich, also ist, glaube ich, irgendwie um 40, 50 Euro günstiger als Vergleich mit dem Beta-Plastiksatz und so. Ja, das ist schon, ist da merkst du halt einfach die Masse, wo dahinter steckt bei beiden KTMs.
Voll.
Das ist schon ein Vorteil.
Aber apropos Reisetaschen und Co., ich würde jetzt mal sagen, um so ein bisschen auf das letzte Thema jetzt mal so langsam zu kommen, nach knapp einer Stunde. Wesendorf, kurz zusammengefasst, war mega geil, war eine super Erfahrung mit geilen Leuten. Das Einzige, was ich echt festgestellt habe, ich bin froh, dass ich kein Motocross fahre, weil ich kann mit der Community aus dem Motocross-Bereich nichts anfangen. Zumindest die dort vertreten waren, kann auch natürlich wieder sein, dass es der prozentuale Anteil aus der Community war, die halt einfach sich verhalten wie ein Arschloch auf der Strecke.
Ich glaube, ich kann es nicht.
Ich will's nicht und ich kann's nicht und ich bin froh, dass ich das auch nicht mehr habe und da auch nicht so den Gefallen dran finde.
Das ist der Grund, warum ich im Hopepark nur bin, wenn Ride for Fun ist.
Kann ich voll und ganz verstehen.
Weil da sind coole Leute, entspannte Leute und gut. Ja.
Ja, es ist echt die Nummer. Ja. Genau, aber apropos Reisen, wir hatten ja so ein bisschen, oder ich hatte das, glaube ich, mal angeschnitten.
Genau, du hattest das angeschnitten. Ich fühl mal rein, ne? Du hast gesagt, du hast keinen Bock zu reisen mit dem Motorrad. Und das so in Kombination, weil du ja so im Sommer, Spätsommer, deine erste Reiseerfahrung gemacht hast. Und fass doch einfach mal kurz zusammen, was für eine Tour bist du gefahren? Wie ging das mit den Aldi-Tüten am Lenker und so?
Also das mit den Aldi-Tüten ging sehr gut, weil ich habe sie genau vorher gewogen. Da war ich tatsächlich penibel und deshalb ging das auch. Dann hatte ich links und rechts ungefähr gleich schwer. Dann hatte ich immer das Problem, habe ich links was aus der Tüte genommen, musste ich dafür sorgen, dass ich halt immer, normalerweise bin ich halt Linksträger, aber durch diesen Gewichtsunterschied muss ich dann zum Rechtsträger hinwechseln. Nein, okay, das war jetzt ein sehr maskulin schlechter Witz, aber den konnte ich mir nicht nehmen lassen. Ich bin hier von Hannover aus, bin ich nach Dänemark gefahren, Blavant, beziehungsweise Nähe Blavant und war dort für 2 Wochen und bin dann auch wieder zurückgefahren. Das war im Prinzip so meine Tour auf Motorrad. Und auch meine erste größere, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt mal nach Dänemark und will auch mit dem Motorrad fahren. Ich will mal unbedingt eine längere Strecke mit dem Motorrad fahren.
Bist du Autobahn gefahren?
Ja, bin ich Autobahn gefahren, weil dann irgendwann der Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, es wird dunkel, es ist irgendwie beschissenes Wetter, du willst einfach nur noch ankommen, also Kilometerreisen auf Autobahn. Zurück habe ich es dann gemacht, da bin ich über Land gefahren und habe mir ein bisschen mehr Zeit genommen, aber da war ich zum Schluss, als ich zu Hause war, so fertig mit der Welt, dass ich auch einfach nur froh war, dass ich zu Hause war. Ich überlege gerade. Genau, ich bin hingefahren, habe ich dann auch so ein paar Touren gemacht, bin dann auch wieder zurückgefahren und danach habe ich für mich echt beschlossen, also es war richtig gut, dass ich es gemacht habe, weil ich kann es bei mir von der Bucketlist streichen, das war auf jeden Fall was ich immer mal machen wollte, egal wie schlecht das Wetter ist oder, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nie wieder auf Achse eine längere Tour über, sagen wir mal, 200 Kilometer am Tag.
Also was war so der Punkt, was dich genervt hat? Am meisten genervt? Der Punkt,
also da muss man vielleicht so, da muss ich ein bisschen ausholen, damit man versteht, wie es bei mir im Kopf aussieht. Bei mir im Kopf gehört das Auto zu einem Fortbewegungsmittel, was mich von Punkt A nach Punkt B bringt. Ein Motorrad ist für mich ein Fortbewegungsmittel, wo ich mich draufsetze, auch von Punkt A nach Punkt B fahre, aber ich bei Punkt B die Sau rauslasse, Spaß habe und die Grenzen austeste vom Möglichen und mich immer versuche im Optimalfall zu verbessern von meinem fahrerischen Können her. Heißt natürlich dann auch umgekehrt im Klartext, ich habe super viel Spaß am Offroad-Fahren, auch am harten Offroad-Fahren und ich habe einfach keinen Spaß auf Onroad. Ich kann es verstehen, dass Leute das cool finden, mir macht es einfach keine Laune. Und das ist schon mal dann natürlich ein schlechter Grundeinstieg, wenn ich sage, okay gut, für Reisen präferiere ich dann eher das Auto, weil das in meinem Kopf drin ist oder es irgendwelche andere Beweggründe hat, dass es so ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mir denke, ich setze mich rein, mache ein Tempomat bei 120, 140, baller die Strecke einfach durch, bin am Abend da, steig aus, lad meine ganzen Sachen aus und bin auch einfach glücklich. So, und gerade auch das Thema Sachen passt da auch ziemlich gut mit rein. Wenn ich meine ganzen Klamotten oder ähnliches packen muss für eine Reise, dann ist das dann ist das für mich keine Reise. Weil Urlaub heißt für mich entspannen in vollen Zügen und Urlaub heißt für mich in dem Kontext dann tatsächlich kein Abenteuer, wie es für viele Leute ist, die dann gerne reisen gehen oder da vielleicht den Kick irgendwo suchen. Ja. Diesen Kick vom Reisen, vom minimalistischen Leben, den hole ich mir dadurch, dass ich mit dem Motorrad Sachen mache, wo ich selbst der Überzeugung bin, dass das kaum jemand macht. Und das bedeutet halt wirklich dieses harte Offroad-Fahren, dieses möglichst an die Grenzen bringen und gucken, was funktioniert mit diesem Bike.
Aber
da hole ich mir den Kick.
Könntest du dir dann vorstellen, zum Beispiel sowas wie ein Ted zu fahren oder so als Urlaub?
Voll.
Also mit ganz minimalistischem Gepäck unterwegs sein, das heißt ja auch Entbehrung, also sprich, du hast zwei Schlüpper dabei, einen Satz Klamotten und ein leichtes Zelt und dann geht's ab.
Ja, nee. Also für mich ist es, also ich könnte es mir für eine Wochenendtour vorstellen. Hm. So ist es vielleicht besser gesagt. Aber für eine richtige Tour über, sagen wir mal, mehr als 3 oder 4 Tage, definitiv nicht. Da bin ich dann eher der Fan von, ähnlich wie ihr es beim Tim auch hattet, du fährst den Tag über Offroad, verausgabst dich und dann geht's am Abend wieder in die schöne Kajüte, wo du dann ein leckeres Essen bekommst, duschen gehen kannst und gut schlafen kannst.
Ja.
So, und das ist halt für mich, das habe ich gemerkt durch diese Reise nach Dänemark, dass es für mich viel, viel, viel wichtiger ist, also wirklich nur für mich. Für mich persönlich ist es viel wichtiger, dass ich mit dem Moped Offroad fahren kann, schwieriges Gelände habe und mit schwierig meine ich wirklich, ey, da liegt mal ein Baumstamm im Weg. Kommst du über den Baumstamm drüber oder nicht? Ey, das ist Tiefsand über die nächsten 2 Kilometer und da musst du irgendwie Slalom drin fahren. Da sind vielleicht Steine drin. Ey, hier ist eine riesige Bodenwelle oder du hast hier auf einmal einen Steilhang, wo du hoch musst. Also ich meine wirklich hartes Gelände, schon fast Enduro-Gelände mäßig. Also zum Beispiel in Wesendorf habe ich mir zwischenzeitlich echt gewünscht, mit der XT da zu sein, einfach nur, weil ich es mal ausprobieren wollte, wie ist es, mit dem Dickschiff da rüber zu fahren.
Ja.
So kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. So tick ich in meinem Kopf.
Da hätten die Leute geguckt, ey, wenn du mit der XT da lang geballert wärst.
Ey, voll, das wäre mega witzig gewesen. Ja. Aber da muss ich tatsächlich sagen, dieses Reisen gibt mir nicht diesen Kick, sondern ich merke es selbst, ich bin länger als 1 Stunde unterwegs und ich bin schon direkt genervt. Ich denke mir, Alter, jetzt regnet schon wieder, jetzt ist mir kalt, jetzt toll, du hast Griffheizung, aber irgendwie deine Beine sind kalt, dann hast du dies, dann willst du irgendwie anhalten oder musst mal auf Klo, dann erstmal wieder ausschälen und ich werde damit einfach nicht warm und ich persönlich merke auch, dass es mir nicht die Befriedigung gibt, als dass ich jetzt sagen würde, diesen Aufwand, den ich habe, um das zu tun und auszuleben, das wird mir nicht an Hormonen wieder zurückgegeben, jetzt mal.
Und ja, aber das ist für mich finde ich voll gut, dass du da so, weißt du, ausprobieren und dann ehrlich zu sich selber sein und jetzt nicht sagen, um irgendeinen Schein oder irgendeinem was auch immer gerecht zu werden. Ich muss jetzt hier einen auf Adventure Rider machen, weil ich eine Adventure Enduro habe oder so irgendwie.
Genau.
Das finde ich echt gut.
Also, danke dir. Und das ist auch so ein ziemlich guter Punkt, den sich, glaube ich, auch ohne jetzt irgendwen direkt anzusprechen, aber den sich, glaube ich, viele Leute auch zu Herzen nehmen sollten. Dieses, probiert es ruhig mal aus. Also, ob es das Reisen ist, ob es irgendwas anderes ist. Evaluiert für euch halt eben offen und ehrlich, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, vielleicht ändert sich meine Einstellung in 4, 5 Jahren, aber jetzt gerade bin ich so übertrieben happy und glücklich, wenn ich mit der Dicken in Sandkasten fahre und einfach wieder ein bisschen Spaß habe, spiele, den Kopf ausschalte, am besten noch mit coolen Leuten zusammen da unterwegs bin und einfach mich gegenseitig oder man sich gegenseitig so ein bisschen pushen kann und ausprobieren kann. Es gibt mir viel mehr und was ich tatsächlich auch gemerkt habe, selbst dieses, was für viele Leute ja auch schon den richtigen Kick bringt, dieses über Land- und Forstwirtschaftswege zu fahren, da habe ich auf einmal jetzt gemerkt oder in letzter Zeit, auch wo ich die Touren gemacht habe, ja, das macht Spaß, aber ich habe zum Beispiel keinen Spaß daran, mit 90 Sachen oder sowas durch den Wald zu fahren. Sondern ich habe mehr Spaß daran, dann lieber mit 30 oder 40 km/h, was ja auch schon extrem schnell ist und wo ja richtig viel Scheiße passieren kann, lieber anspruchsvolles Gelände zu fahren. Ob es Tiefsand ist, ob es irgendwie Kurven auf unterschiedlichen Untergründen ist, ob es im Matsch fahren ist, ob es tatsächlich quer zum Hang fahren ist, Hang runter, Hang hoch, kleine Sprünge oder sonstiges. Da habe ich gemerkt, dass ich da viel mehr Freude dran habe und mich das einfach viel mehr abholt. Also ich nicht nur diese gewisse Abneigung gegenüber dem Reisen empfinde, was überhaupt nicht negativ gegenüber den Leuten gemeint ist, die da eine super Liebe für haben, sondern ich kann damit einfach nichts anfangen. Und ich aber, und das ist dieser mega positive Aspekt, den ich daraus ziehe, mir einfach noch bewusster geworden ist, wie viel Liebe ich wirklich zu diesem Offroad und auch härterem Offroad-Bereich habe und ich das so abartig geil finde. Also das ist es für mich, also muss man tatsächlich sagen, ja, das ist der Grund, weshalb ich Reisen nicht cool finde oder nicht mehr wirklich mag oder es mich nicht anzieht, aber ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, diese Erfahrung hat mir so krass viel gegeben, weil ich einfach weiß, worauf ich Bock habe.
Ja, cool. Das ist doch alles richtig gemacht einfach.
Und das ist halt echt so der Punkt. Aber was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, wir hatten ja auch drüber geschnackt, schon vor dem Poddy und unabhängig auch so ein bisschen von der Frage, warum hast du eigentlich jetzt momentan nicht wirklich Interesse daran zu reisen?
Genau,
also Reisen mit auf Achse zu reisen, jetzt
genau.
Mit das Moped einzuladen, irgendwo hinzufahren, auszuladen und da zu fahren, da wäre ich zum Beispiel auch dabei. Aber
genau.
Jetzt auf wirklich nur Moped zu reisen.
Ja, das bei mir ist das so ein bisschen anders, ne? Ich war gerade auch durch Long Way Round und so, war ich ja schon immer der, wo irgendwie gesagt hat, ja, ich muss auch mal in die Mongolei fahren mit dem Motorrad oder so irgendwie. Also ich habe es nie umgesetzt. Auch mit, ihr kennt ja hier meine Schweden-Misere quasi.
Ja.
Und bei mir kam so ein bisschen die Erleuchtung durch den Transitalia-Marathon tatsächlich. Oder nee, eigentlich durch dieses Jahr, weil ich dieses Jahr zwei Reisen quasi, also Transitalia-Marathon und ich war in Schweden. Und in Schweden war ich mit meinem Bus. Und also quasi so Vanlife-Tour gemacht. Mit meiner Freundin und so und Hund und alles super entspannt und Tim dann eben voll Enduro-Action. Und ich fand beide Reisen super geil. Und das war dann so dieses Ding, weil irgendwie, weißt du, ich wollte immer Touren fahren und ich wollte der große Abenteurer sein und der große Entdecker und dies und das. Und habe jetzt aber dann für mich festgestellt, dass das zumindest aktuell, also was in ein paar Jahren ist, you never know, aber gar nicht so mein Ding ist.
Ja.
Weil der Punkt ist, wenn ich Motorrad fahre, dann fahre ich Motorrad um des Fahrens willen. Weil ich es liebe, Motorrad zu fahren. Im Gegensatz zu dir bin ich auch so ein Spacko, der gerne mit 90 oder noch schneller über irgendwelche Dinger ballert. So Rally,
ja,
so Rally-Style und dann im harten, langen Drift um irgendwelche Kurven knallt und so ein Scheiß.
Ja.
Weil ich Geschwindigkeit liebe, weil ich Geschwindigkeit Offroad liebe, weil die Twin da super viel Spaß macht und so. Aber ich möchte, wenn ich, das habe ich für mich festgestellt, wenn ich Motorrad fahre, und das war auf dem Tim total geil, deshalb glaube ich auch, ist so diese Faszination Rallye, kann ich mir jetzt da besser erklären, weil du bist in so einem Tunnel drin. Du kommst komplett in deinen Tagesrhythmus. Aufstehen, zusammenpacken, Frühstück, Motorrad draufsitzen, zum Start fahren, Gepäck abgeben, 250 Kilometer ballern, Gepäck holen, Essen, Abendveranstaltung, schlafen. Und am nächsten Tag wiederholst du das Ganze. Und dadurch kommst du in so einen Tunnel rein und bist so fokussiert auf Motorradfahren an sich, ohne Gepäck. Du hast trotzdem diese Landschaft, wo in Helm kickt und so. Und dann wieder zack, Gas weiter, pushen, pushen, pushen. Und da habe ich Bock drauf. Das macht mir so, so viel Spaß. Und ich kann mir das auch super in einem Rallye-Szenario für mich mittlerweile vorstellen mit Wettbewerbsbedingungen, wenn ich fahrtechnisch einfach noch ein bisschen weitergekommen bin vom Level. Und das ist gerade genau das, worauf ich Lust habe, wenn ich auf dem Motorrad bin. Enduro fahren oder auch mit der Afrika Twin, immer mit dem Thema Rallye im Hinterkopf. Und ich möchte, wenn ich fahre, in diesen Korridor, wo ich dann einfach, weil es mir Bock macht, push und fahre. Und trotzdem reise ich aber super gern. Ich lerne super gern Menschen kennen. Ich entdecke super gern Länder. Ich bin gerne in der Natur. Und das ist für mich aber gerade so ein Ding. Ich weiß, das ist jetzt super klischee-mäßig, weil dieses Vanlife gerade jeder Zweite gefühlt macht. Und das fand ich mit dem Bus so geil. Ich fand das so toll. Und der war nicht mal ausgebaut, der Bus. Ne? Das war kein großer Komfort. Aber ich konnte trotzdem irgendwie entspannt alles mitnehmen. Und ich fand es super entspannt, mit dem Bus zu cruisen. Und ich hatte auch viel mehr Zeit und Ruhe, sich die Landschaft anzugucken aus dem Bus raus. Klar, viele sagen so Motorrad und so weiter und so fort und Landschaft und du kriegst alles nochmal viel näher mit, Gerüche und so, ja, das stimmt. Aber so, weißt du, ein Tempomat rein und dann träumst du mit 80 durch die skandinavische Landschaft und guckst da rechts und links und träumst so ein bisschen vor dich hin, kann ich entspannter im Bus als auf dem Motorrad. weil ich nicht so viel achten muss beim Fahren, also nicht unachtsam, aber beim Motorrad muss man sich schon nochmal ein bisschen anders konzentrieren, auch gerade mit so müde und Regen und so, wo ich dann sage, ey, der Bus ist für mich genau der Kompromiss zwischen Hotel, weil ich nicht so der Hoteltyp bin eigentlich und so, in der Regel, und ich bin komplett frei, ich kann trotzdem fast überall hinfahren und pennen, wo ich will, wie ich will, habe aber trotzdem irgendwie alles dabei, wenn mein Bus dann ausgebaut ist und so, dann habe ich da auch ein bisschen so einen Grundkomfort drin und so. Und das ist gerade das, wo ich sage, ey, ich finde das so geil zum Reisen, ich finde das so entspannt, und ich komme einfach an, stell den Bus hin und fertig, ne, und kann mich auch viel mehr auf das Land einlassen, weil ich nicht noch Zelt aufbauen, dann habe ich das Zelt aufgebaut, dann habe ich den ganzen Kram abgeladen, dann muss ich die Koffer leer räumen, um vielleicht noch was einkaufen zu fahren und so weiter und so fort und mich da so viel mehr organisieren, sondern ich mache das alles einfach völlig entspannt mit dem Bus, und wenn ich dann ankomme, dann packe ich meinen Stuhl aus, setze mich an den Strand und gucke mir einen Sonnenuntergang an und denke mir, ach, ist das ein geiler Tag. Ohne dass ich noch irgendwie Zelt und Lager aufbauen und ein Ding, irgendwie vielleicht noch ein Sonnensegel spannen und ein Tarp oder so irgendwie. Und das fand ich so entspannt, dass ich für mich gemerkt habe, dass ich im Moment ein Land kennenlernen und genießen auch auf die Art und Weise viel mehr kann, und auch so, wir sind mit super vielen Leuten in Kontakt gekommen, also als wir unterwegs waren. Sicherlich auch durch einen Hund irgendwie und so, aber darum geht's ja eigentlich so, ne? Also mit viel mehr Leuten in Kontakt gekommen, als ich mit dem Motorrad unterwegs war in Schweden. Das ist jetzt vielleicht ein dummer Vergleich, weil man es nicht so direkt vergleichen sollte. Und deshalb habe ich gerade so für mich, dass ich sage, boah, ich habe so Bock mit dem Bus und so, und ich finde das voll cool, und irgendwie kommen wir auch super ins Gespräch. Und ist das für mich einfach irgendwie viel entspannter und habe ich den Kopf viel mehr frei, das Land kennenzulernen, und sage auch ganz klar, so Veranstaltungen wie der Tim oder sich selber irgendwie sowas kann man auch organisieren, weißt du, einfach Etappen Offroad und dann pennst du da und organisierst jemanden, der das Gepäck fährt oder so, irgendwie könnte man auch machen, aber es gibt genügend solche Veranstaltungen, wo ich einfach in meinem Rallye-Korridor drin bin und einfach nur fahren, pushen und auch so ein bisschen wie du, ne, selber, ey, morgen musst du wieder diese Etappe fahren, dann musst du wieder, du musst deine Müdigkeit jetzt überwinden, und das ist dann eher so eine Challenge, wo dann voll reinkickt und wo ich dann, ey, wo ich über die Ziellinie gefahren bin, das war Emotionskino hoch 10, das war total geil, und deshalb ist das gerade für mich so der Status, dass ich sage, nee, ich habe Bock, solche Veranstaltungen wie ein Tim zu fahren in Richtung Rallye, das ist genau der Weg, wo ich mit dem Motorrad will, und Reisen habe ich gerade einfach Bock, völlig entspannt, Hund rein, Bus, zack, los, und ja.
Ich finde, also die Erklärung fand ich super zutreffend, und die hat mich nämlich auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das, was viele Leute in der Reise mit dem Motorrad finden, ist das Abenteuer. Und das, was wir mit dem Motorrad verbinden und was wir daran finden, ist wirklich die Action. Also dieses Machen, Zwingen, eigene Grenzen, Moped-Grenzen, wo kann ich hin, wo kann ich lang? Und ich glaube, dass für viele Leute, die mit dem Motorrad reisen, eher diese Verbindung ist Abenteuer. Ich habe die neuen Gerüche, ich habe dieses Gefühl von, oh mein Gott, wenn jetzt das Motorrad, wenn da jetzt irgendwas mit ist, dann habe ich keine trockene Unterkunft eventuell oder bin hier oder da oder habe sonstige Probleme. Ich bin nochmal ganz anderen Problemen ausgesetzt, als wenn ich jetzt mit einem Bus oder mit einem Auto reisen würde. Und ich glaube tatsächlich, dass das so der Punkt ist und wo es sich vielleicht auch ganz gut zusammenfassen lässt. Chris und ich finden darin Action, wo viele andere Abenteuer drin finden.
Und ich meine, weißt du, so eine Rallye ist ja auch Abenteuer. Da schläfst du im Biwak auch im Zelt und so und musst echt auf Komfort verzichten und so. Aber da ist es ja wieder, da habe ich diesen Rallye-Korridor, weißt du, ich push mich am nächsten Tag und dieses Jawohl und weiter geht die nächste Stage und so. Und du hast so dieses krasse Ziel, diese Finish-Line, und das ist irgendwie so, gerade brauche ich das Gefühl einfach für mich. Was ich noch sagen muss, mir fiel das super, super schwer. Ich habe da wochenlang drüber nachgedacht, weil ich mir letzten Endes eingestehen musste, dass das, was ich immer angestrebt habe, der nächste Weltentdecker auf dem Motorrad zu sein, sag ich mal, dass das gar nicht das ist, was mir gerade gut tut. Und das war echt schwierig für mich. Das ist super schwierig für mich gewesen.
Ich finde, das ist ein sehr schöner Punkt nochmal, weil ich glaube, so geht's vielen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute auch in dieser Bubble unterwegs sind, die es auch gerne sein wollen würden, aber es vielleicht einfach nicht sind und nicht, weil sie es nicht können oder sonstiges, sondern weil sie doch tatsächlich andere Interessen auf einmal haben oder weil sich was anderes ergeben hat. Und das ist, finde ich, nochmal so ein schönes Fast-Schlusswort. Probiert es aus, entscheidet für euch selbst. Das sind unsere Beweggründe, wie wir diese Sachen sehen, aus völlig unterschiedlichen individuellen Perspektiven, die man nicht verallgemeinern kann und sie auch nicht sollte. Und es völlig unabhängig davon ist, was ihr davon haltet oder von unseren Aussagen haltet, weil das, was ihr denkt, ist das Richtige, aber das, was wir denken, ist auch das Richtige. Und ich finde, das ist vielleicht nochmal so ganz gut zum Abschluss gesagt.
Das war sehr philosophisch, ja, und also gerade zum Ausprobieren, wir hatten es da auch so ein bisschen drüber, jetzt in dem Wesendorf fällt mir gerade einfach noch ein. Mhm. Ich finde es mittlerweile super, super wichtig. Ey, fahr auch mal eine leichte Sportenduro. Fahr mal eine Trailer. Ja. Also ich sehe, klar, ich habe jetzt die Brille schon im Bereich Offroad, aber ich finde das super spannend. Also auch, wir hatten es ja auch so ein bisschen drüber, ne, dass du mit der leichten Sportenduro dir ganz andere Sachen traust auszuprobieren und danach fährst du die dann mit dem dicken Bike, weil du die erstmal getestet hast und du weißt, okay, das leichte Ding, das ziehe ich auch irgendwie zwischen zwei Bäumen wieder raus, wenn das sein muss und das schief geht. Mit der dicken denkst du halt so, die ziehe ich da nicht so raus. Und deshalb finde ich auch da diese Mischung und Ausprobieren, Horizonte erweitern super, super wichtig. Und ich glaube so zum Schluss, wir haben auch so ein bisschen bequatscht, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit einfach auch so ein bisschen mehr über den Zweirad-Offroad-Sport sprechen werden. Also was geht in der Enduro-Welt, was geht in der Rallye-Welt, was geht in der Trail-Welt. Genau.
Das ist ein wunderbarer Punkt und das ist auch nochmal vielleicht so eine kleine Neuigkeit für euch. Also dieses ganze News-Format, was wir ja schon mal hatten, lassen wir einfach nochmal so ein bisschen mehr aufleben, um da so ein bisschen jetzt den neu gefundenen Interessen so ein bisschen besser frönen zu können innerhalb des Podcastes. Und ich würde daneben tatsächlich auch noch was weiteres mit etablieren wollen als kleine Tradition. Und zwar habe ich auf meinem Schreibtisch liegen, die habe ich von meinen Ex-Kollegen und Kolleginnen geschenkt bekommen, ein kleines Kartendeck mit Eulen-Glückseligkeiten. Und zwar sind das Impulskarten für jeden Tag. Kann man sich auch vorstellen wie irgendwelche schönen Wandtattoos, nur halt in Kartenform. Mit wunderbaren Sprüchen drauf. Und da würde ich jetzt tatsächlich einfach mal vorschlagen, ich ziehe einfach zum Ende jeder Folge, wenn ich daran denke, ziehe ich einfach immer eine Karte und lese sie vor. Und das ist einfach jetzt der Impuls, mit dem ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach jetzt in den Tag startet, den Tag verlasst oder irgendetwas anderes macht.
Na, dann hau raus.
Na, da lasse ich mich doch nicht lumpen. So. Willst du irgendwann Stopp sagen und dann halte ich an der Karte an?
Stopp.
Oh, okay. Gut. Also die Karte sagt, arbeite in der unsichtbaren Welt mindestens so intensiv wie in der sichtbaren. Was man jetzt daraus zieht oder nimmt, kann jeder für sich selbst entscheiden und interpretieren. Grundsätzlich zieht es wahrscheinlich darauf ab, dass deine geistige Gesundheit genauso wichtig ist wie deine körperliche Gesundheit und du nicht nur bei anderen schauen sollst, sondern auch mal auf dich selbst.
Das ist doch das perfekte Schlusswort und ich würde sagen, bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao.